Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen auf DRS 1, willkommen zu unserer Radio-Talkshow.
Persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Wir sind heute im Foyer vom Stadttheater Bern und meine Gäste wohnen beide in der Nähe von Bern. Ruth Ritter-Rauch. Sie wohnt in Burgdorf. Sie ist Gerontologin und Mitgründerin von der Schweizerischen Alzheimer-Vereinigung. Mit damals 48 hat ihr Mann die Diagnose Alzheimer gehabt. Sie hat ihn 13 Jahre lang begleitet. Der Daniel Gloser ist Architekt und Geschäftsführer vom Dachverband der Bauteilbörse in der Schweiz. Er ist 49, wohnt mit Frau und Tochter in Mittelhäusern in der Siedlung Strasswed. Willkommen. Frau Ritter, seid ihr schon mal in einer Bauteilbörse gewesen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Ich habe gar keine Vorstellung, was das könnte sein.
Gar keine Vorstellung, nein. Was es dort überhaupt also, könnte geben?
Einfach so eben Bauteile, was auch immer das ist.
Das sind ihr
Hölzer
nicht
die, und Schrauben. So.
Das sind ihr nicht die grossen Heimwerker?
Nein.
Überhaupt nicht? Daniel Gloser, seid ihr der Heimwerker, der alle Ferien irgendeinen Boden erneuert oder Badwannen rausschreist?
Nein, nicht wirklich. Wo nicht? Also ich habe immer eine riesen Hürde zu nehmen, bis meine Hängemau dreckig war. Aber wenn sie nicht dreckig sind, fängt es eigentlich. Aber das braucht viel und das ist eher selten.
Die wohnen in der Siedlungsstrasse Weid und haben dort so ein Reihen-Einfamilienhaus auf drei Stöcken, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Und dort drinnen hat es zum Beispiel eben Küche aus einer Bauteilbörse, eine schöne Küche. Also, ich sehe nichts. Ich habe mir vorgestellt, das ist irgendwie eine alte Küche. Warum habt ihr nicht eine neue eingebaut?
Also, das ist, weil ich schon seit 15 Jahren oder 14 Jahren jetzt mit dem arbeite. Und für mich war es nicht klar gewesen, von dem Moment, wo wir uns entschieden haben, zu diesem Haus, dass wir das auch so werden, dass wir das im Rohbau erwerben können. Dann haben wir das eigentlich. Von Anfang an war es klar, dass wir das mit gebrauchten Bauteilen möglichst viel mit solchen Sachen ausbauen.
Was habt ihr denn alles gebraucht zum Beispiel?
Also eben die Küche ist sicher mal. Dann haben wir das ganze Parkett. Das sind ungefähr 100 Quadratmeter auf zwei Stück. Das ist ein 100-jähriges Parkett aus der alten Kaserne Bern. Wo ich noch selber helfe demontieren. Und wir haben die Waschmaschine, wir haben Bründchen, wir haben zum Beispiel eine Trennwand aus einem alten Industriefenster vom USM Halder in Münziger. Also das hat auch immer einen Bezug zu irgendeinem anderen Objekt. Ja, so.
In einem Neubau so alte Sachen, das ist ja noch speziell. Also das Haus ist wie alt, euer Haus?
Das Haus ist 02, haben wir das gekauft. Also 02 haben wir das ausgebaut, das ist relativ neu.
Das ist ein Neubau, oder? Das gilt noch als Neubau.
Ja, ja, das gilt noch als Neubau. Und das ist, mir denke ich immer, es bekommt einfach schon bereits eine Seele, wenn man gebrauchte Sachen einbaut. Also das sind Sachen, die eine Geschichte haben und dann tut man die einbauen. Schon das ist eine Geschichte wieder für sich, woher das es kommt. Man hat es nicht irgendwo aus einem Katalog genommen. Und irgendwo hat es eine Wärme und einen Bezug und eine Geschichte, die beseelt, kann man dem sagen.
Ich habe vorhin Ruth Ritter-Rauch gefragt, ob sie schon in einer Bauteilbörse war. Jetzt frage ich euch, was stellt ihr nach vor, was eine Gerontologin macht?
Ganz am Rand habe ich es jetzt ein bisschen mitbekommen, weil ich bin auch noch mit der Anna-Marie Haller eine Filmproduktionsfirma habe. Aufgebaut und dort haben wir einen Film realisiert, der heisst 70 Jahre graues Haar, wo eine Idee entstanden ist von der Gerontologin. Und darum weiss ich, das ist eigentlich vom Umgang mit dem Alter. Wie gehen wir mit dem um? Wie können wir sinnvoll und kreativ mit dem umgehen? Das ist das, was ich mir vorstelle. Das berufliche Bild kenne ich nicht, muss ich sagen. Also das technisch, der technische Hintergrund.
Was macht ihr als Gerontologin, Ruderitter?
Ja, ja, Gerontologin so nachträglich noch gelernt, oder? So in 3 Jahren an der angewandten, Schule für angewandte Gerontologie. Und habe das eigentlich gemacht, ganz für mich allein, um mehr Fachwissen zu bekommen über das Altern, weil man heute weiss, dass Demenz eben wirklich mit dem Altern zusammenhängt. Und ich habe auch Gruppen geleitet von Angehörigen von demenzkranken Menschen, die auch sehr oft ältere Menschen waren. Und die wollten einfach mehr wissen über Alterungsprozesse. Und was ist die Realität? Also was ist Sage? Also was sagt man und was ist wirklich die Realität? Und bin eigentlich auf dem Gebiet geblieben. Ich habe die Gerontologie wirklich gebraucht als Untermauerung von dem, was ich mache. Also ich bin nicht tätig unbedingt als schreibe mich nicht aus als Gerontologin, sie können zu mir kommen in eine Beratung, sondern wirklich einfach immer im Zusammenhang mit dem Thema Demenz.
Warum braucht es denn speziell viele Gerontologen und Gerontologinnen?
Wir wissen alle, dass wir älter werden, wir alle werden älter, wir werden auch gesünder älter, sonst würden wir nicht so alt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den die Gerontologie auch probiert bekannt zu machen. Nicht alle Menschen, die älter werden, sind krank. Und es ist wichtig, das Wissen auch zu verbreiten. Die Bilder, die man hat, auch in der Gesellschaft, vielleicht ein bisschen zu verändern. Und gerade vor allem das Altersbild. Und auch darauf hinzuschaffen, dass man ein Leben lang, wenn man gesund bleiben und gesund altern, kann lernen. Und dass auch alte Menschen einen ganz grossen Wert haben in dieser Gesellschaft. Weil alte Menschen haben ganz viele Erfahrungen, die sie weitergeben können in der Gesellschaft und wir alle können von ihnen profitieren.
Bis in 25 Jahren wird es sehr, sehr viel über 65-Jährige geben. Und die Chance, dass man bis 85 eigentlich gut zu Weg ist, ist sehr gross. Also wir werden uns mit einer, ich werde dazugehören, ja, mit einer riesigen Gruppe von alten Leuten müssen befassen. Ja. Ich werde aber einen Zeitsprung machen zurück, wo ihr ein Kind seid. Ich werde in die 50er Jahre zurück auf Pontresina. Ihr seid dort aufgewachsen und etwas Schlimmes ist passiert. Euer Vater ist gestorben, als ihr noch ein vorschulpflichtiges Kind seid. Und ihr seid dann mit dieser Mutter in Pontresina.
Ja, mit der Mutter und noch 2 jüngeren Geschwistern. Das war im Jahr 1954, wo unser Vater gestorben ist. Und wie das damals so war, ich höre in letzter Zeit viel so Geschichten, hat Gemeinde, also meine Heimatgemeinde, und ich bin überzeugt, mit bester Absicht, denkt, sie können unsere Mama am besten damit unterstützen, indem sie sie von einem Kind befreit.
Also statt 3 nur noch 2, ja. Und dann geht's.
Ja, und durch das bin ich dann, weil ich die Älteste war, bin ich dann ins Pestalozzi-Dorf auf Drogen gekommen und habe dort die ersten 8 Schuljahre verbracht. Also meine ersten 8 Jahre einfach, als ich im schulpflichtigen Alter war.
Also ihr seid das ganze Jahr in diesem Pestalozzi-Dorf gewesen. Und zwischendurch aber habt ihr heim können, am Wochenende oder so?
Nein. Wir haben in den Ferien haben wir können heim. Frühling, Sommer und Weihnachten.
An den Wochenende nicht?
Nein.
Und wie war das gewesen im Pestalozzi-Dorf in den 50er Jahren?
Ich muss es so sagen, ich habe so 2 geteilte Erinnerungen natürlich. Das eine ist eine ganz persönliche, die ich einfach lange auch damit gehadert habe. Ich habe es einfach ungerecht gefunden. Immer. Ich habe es immer ungerecht gefunden, dass ich weg musste und die anderen 2 dürfen daheim bleiben. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt in der Retrospektive ganz gute Erinnerungen. Ich schätze jetzt, was ich dort gelernt habe. Ich habe gelernt, auch persönlich natürlich, dass es gilt, etwas auszuhalten, was man nicht verändern kann.
Ihr hättet müssen dort sein.
Ja, und das habe ich nicht können ändern und habe irgendwann, wahrscheinlich nicht bewusst, oder? Das merke ich heute, wenn ich es reflektiere, wahrscheinlich gemerkt, am besten schickst du dich rein. Sonst geht es dir ja immer schlecht, sonst kannst du ja gar nicht fröhlich sein. Und was ich auch sehr schätze heute, ist, dass ich mit Kindern aus verschiedenen Nationen aufwachsen durfte. Das Pestalozzi-Dorf ist ja nach der Kriegszeit für Kriegsweisen oder Kriegshalbweisen aufgebaut worden. Und das hat dort verschiedene Nationen gehabt, eben, die am Krieg sind beteiligt waren. Und noch kein Schweizer in den ersten Jahren. Und nachher haben die Kinder immer geschaut, dass sie wirklich den Bezug zu ihrem Heimatland behalten können und dass sie nachher auch wieder zurück können. Und dann haben sie in den Sommerferien, haben immer 7 Wochen lange Sommerferien gehabt, die dürfen heim in den Sommerferien. Und dort ist irgendwann, ich kann Ihnen nicht sagen, wenn anfangs, irgendwie in den 50er Jahren, dann sind die Polenkinder auch heim miteinander, auch wieder in ihr Land zurück und haben dann nicht mehr dürfen heimkommen. Also zurückkommen. Man hat sie nicht mehr aus Polen rausgelassen. Und dann hat es ein Schweizer Haus gegeben. Darum, wir haben ein bisschen einen Umweg gemacht. Aber einfach zum Zeigen, dann hat es ein Schweizer Haus gegeben. Und von diesem Weg bin ich in diesem Schweizer Haus dann letztendlich auch gewesen. Und habe einfach ganz, wirklich viel gute Erfahrungen gemacht, wie das kann sein mit anderen, also mit Kindern aus anderen Ländern, anderen Kulturen können. Einfach ganz normal aufwachsen. Wir hatten keine Kämpfe miteinander. Wir waren einfach alle miteinander in diesem Dorf.
Hattet ihr eine lange Zeit gehabt, nach der Mutter, nach den Geschwistern?
Ja, also ich habe sicher immer dann, wenn ich natürlich dann wieder aus der Ferien zurückkomme. Also die Fahrt aus dem Engadin durch der Albula. Ja, und nachher, je näher, dass es nach Trocken gekommen ist, dann ist da immer etwas, jemand wieder dazugekommen, weil wir sind ja dann alle am gleichen Tag wieder zurück. Dann ist dann so langsam das Bewusstsein gekommen, jetzt bist du halt einfach wieder da, oder? Jetzt musst du einfach wieder so und so viele Wochen warten, bis du wieder heim kannst. Aber ich habe mich nachher gut, es ist dann gegangen, oder? Das ist ja mit vielem so. Wenn man mal in der Situation ist, kann man es nachher auch ertragen.
Daniel Gloser, eure Kinder haben ganz anders ausgesehen. Euer Vater war ein Flugzeugpionier. Ein Flugpionier.
Ja. Ja, das kann man so sagen. Also ich komme aus einer Familie mein Vater hatte 6 Geschwister, aus einer Bauernfamilie auch. Er war dann eigentlich der Jüngste, der Ausscherer, ist Pilot geworden. Aber auch von Mutterseite her habe ich eigentlich Vorbilder gehabt, die sehr gedreht haben, die mich eigentlich sehr wahrscheinlich auch dorthin gebracht haben, wo ich heute bin, also mit sehr viel Zuversicht und sehr viel Vertrauen. Und der Vater ist immer noch, er wird jetzt gleich 90 über nächstes Jahr, und ist sehr wohl auf in seinem höheren Alter und genießt das Leben, also das, was ihr vorhin gesagt habt, einfach mit dem wirklich damit umgehen. Er sagt eigentlich, wir bekommen alle Bresten und irgendwann gehen sie nicht mehr fort. Und mit dem muss man lernen umgehen.
Was nicht immer ganz einfach
Was
ist.
Was nicht immer ganz einfach ist, denke ich, ja.
Aber ihr seid nicht Pilot geworden. Euch hat das Flugfieber nicht gepackt, sondern nein, Architekt. Ja. Warum der Architekt?
Das war auch eher ein Zufall. Das ist dann, als ich eine Lehrstelle gesucht habe, hat es eigentlich praktisch nicht mehr gehabt. Das sind die geburtenstarken Jahrgänge gewesen, hat man dann, glaube ich, gesagt. Und dann habe ich zufälligerweise Hochbauzeichner gelernt und bin so zum Architekt geworden, was mir aber eigentlich sehr meiner Berufung hat entsprochen. Ich tue einfach, glaube ich, sehr gerne Sachen entwickeln.
Und das ist über einen Hochbauzeichner nachher eine Möglichkeit, das zu machen?
Ja, sicher. Also für mich ist die Architektur nie etwas geworden, wo die Ästhetik, also das, was wir heute vor allem pflegen, ist ja die Ästhetik von Architektur, Luxus, möglichst ausgefeilte Details, sondern mir hat immer den Zusammenhang mit den Menschen, also die Arbeit eigentlich direkt mit den Bauherrschaften und mit den Handwerkern, das ist das, was mich fasziniert hat, also aus dem eigentlich aus dem Gebäude zu entwickeln.
Als erstes habt ihr dann ein Haus für euren Bruder bauen.
Ja, richtig. Durch das habe ich eigentlich auch sehr früh, also ich bin gerade zum Tech-Haus gekommen, habe ich nachher können das Top-Way-Familienhaus bauen für meinen Bruder und einen Freund von ihm. Sie haben ja schon zusammen gewohnt, sie sind übrigens auch da. Und wir haben keinen Krach bekommen.
Wieso? Ist es naheliegend, dass man beim Hausbau einen Krach bekommt?
Ja, viele sagen das. Viele sagen eigentlich, dass
aber wenn man persönlich verbandelt ist und man dann ein Haus baut, dann wird es schwierig.
Ja.
Warum denn?
Ja, weil offenbar dann das zum Vorschein kommt, was man sonst nie ausspricht in der Familie. Aber also bei uns ist es eher so, wir haben jetzt gerade, schon das dritte Haus, das wir jetzt zusammen geplant haben, ist jetzt fertiggestellt worden.
Wieso? Jetzt hat er drei Häuser, oder wie?
Ja, ja.
Okay.
Aber sie wohnen ja im so, muss man sagen. Das zweite ist ein Café, ein Genossenschaftscafé, wo kulturelle Anlässe anbietet, wo eigentlich meine Schwägerin führt. Und das dritte ist seine Zukunft. Also mein Bruder ist auch Pilot geworden. Und er wird schon gleich pensioniert, das ist so bei Swiss. Und er hat verteilt sich eigentlich eine offene Tür auf da und hat in Thailand jetzt ein Gebäude gebaut, das eigentlich nicht unbedingt ein Wohnhaus ist, sondern eine grosse offene Plattform, wo er eigentlich weiss, wo er sich etwas wird für die Zukunft, die noch offen ist.
Jetzt tut jetzt Thailand ein Haus bauen?
Also ich habe es nur gezeichnet, das habe ich nicht mehr gebaut. Das hätte er selber müssen machen.
Aha.
Ja. Okay. Also wir haben das einfach... Ja, wir haben das zusammen entwickelt und geplant. Er hat mir das erstmal gut wieder erzählt, ich weiß nicht mehr, irgendwie eine kleine besoffene Nacht.
Ruth Ritter, habt ihr euch auch schon mal ein Haus bauen?
Nein.
Für eure Familie?
Nein. Nein, wir sind immer irgendwo eben in einer Wohnung untergekrochen.
Das wäre kein Traum, sozusagen so, und hier ist das Wohnzimmer und dann möchte ich das ein so...
Träume haben wir gehabt. Ganz am Anfang, als wir geheiratet haben oder als wir Kinder hatten, unsere zwei Töchter. Das ist schon so, da hat man so die Idee, wir haben dort in Bümplitz gewohnt, im Kleefeld, oder, wo wirklich so, wir sind gerne im Kleefeld gewesen, ich will das ganz fest betonen. Aber man hatte schon so den Traum vom Einfamilienhäuschen auf dem Land. Und dann haben wir uns umgeschaut und mein Mann hat dann immer gesagt, er will kein Haus, wo er nicht drum umlaufen kann. Er ist im Emmental aufgewachsen und auf einem Bauernhof aufgewachsen und das war für ihn klar, man muss um das Haus herumlaufen. Und das haben wir einfach nicht vermögen, schlichtweg. Und dann haben wir die Träume begraben und sind wohl gewesen, zu Bümplitz.
Ich will zu eurem Mann kommen, ich will zu dem Januarmorgen kommen, 1986, wo dir an ihm einfach Veränderungen hat festgestellt, wo er einfach sagen musste, so also ist etwas nicht mehr gut. Was ist mit dem Mann? Was war denn?
Ich muss vielleicht vorausschicken, dass natürlich die Veränderungen mit ihm schon lang vorher, oder dass ich gemerkt habe, er verändert sich. Aber es war immer so ein bisschen dubios und so einfach ein ungutes Gefühl. Aber ich habe einfach gemerkt, er ist nicht mehr gleich. Also er ist später heimgekommen vom Arbeiten, er hat nicht mehr teilgenommen an Diskussionen, er hat sich zurückgezogen, er ist eher, habe ich das Gefühl gehabt, so ein bisschen, heute würde ich sagen, depressiv, wo ich mehr weiss über solche Sachen. Und der Januarmorgen war ein Montagmorgen und am Sonntag vorher hat es einfach einen Vorfall gegeben, wo ich schon gestutzt habe. Er hat geholfen beim Abtrocknen, das war bei uns so gewesen. Also am Samstag und am Sonntag hat der Papa geholfen und unter der Woche die Mädchen beim Abtrocknen. Und dann hat er geholfen und dann habe ich gesehen, dass er alles falsch versorgt. Und spricht nicht darauf an, sagt, was machst denn du? Und dann kommt so ein verlegenes Lächeln und dann ist er davon gelaufen. Und am anderen, und dann haben wir den Sonntag verbracht, wie immer, und am anderen Morgen, wo er arbeiten wollte, sind wir beim Morgen gesessen und dann habe ich ihn darauf angesprochen, auf den Tag vorher. Und dann habe ich gemerkt, dass er nichts mehr weiss. Er hat nicht mehr gewusst, dass wir am Sonntagnachmittag in den Wald gegangen sind. Er hat nicht mehr gewusst, dass überhaupt Sonntag war. Er war völlig verwirrt dort an dem Morgen. Und dann habe ich gewusst, obwohl ich überhaupt keine Ahnung hatte, dass das so Kranken gibt, oder so, habe ich gewusst, jetzt muss ich etwas machen. Dann habe ich das erste Mal so richtig gesagt, so Hans, jetzt bleibst du daheim, jetzt rufe ich am Doktor an und jetzt gehen wir zum Doktor. Und erstaunlicherweise hat er sich nicht dagegen gewehrt und ist mit mir zum Doktor gekommen.
Und dann?
Und dann hat man Abklärungen gemacht. Das ist sofort aufgefallen, oder, dass da etwas nicht stimmt. Man hatte die Idee gehabt, gerade weil er auch noch jung war, es könnte Überarbeitung sein und hat zuerst einmal noch so Durchblutungsmittel gegeben und so und hat ihn zuerst mal krank geschrieben, einfach aus Grund von Stress. Und Dann ist das etwa 14 Tage gegangen. Dann haben wir noch, ist die Sportwoche noch dazwischen gekommen. Und dann habe ich noch angerufen dem Doktor und gesagt, dürfen wir in die Sportwoche? Klar, gehen, das tut dem Herrn Ritter gut. Kann er sich ein bisschen erholen. Und in dieser Sportwoche, das war eine Ortsveränderung gewesen. Er hat es zwar gekannt, wir sind auf Grindelwald zu meiner Mama. Ist einfach alles schief gelaufen. Er hat nicht mehr gewusst, wie man Skischuhe anlegt. Er hat, wenn wir auf die Skilifter gegangen sind, die jüngere Tochter ist der, oder wir haben uns dann immer aufgeteilt, jedes hat eins von den Mädchen genommen und die jüngere Tochter ist nachher gekommen und gesagt, mit dem Papi gehe ich nicht mehr auf den Skilifter, er weiss nicht mehr, wie man oben den Bügel loslässt, oder? Lauter so Sachen, einfach so, wo man gemerkt hat, er hat das alles nicht mehr im Griff. Und dann hatte ich die blendende Idee, wenn es mit dem Skilift nicht geht, könnten wir doch Langlauf-Ski mieten.
Das war auch nicht.
Nein, das war das Schlimmste, was ich machen konnte. Das weiss ich heute. Oder? Etwas, was man vorher nicht gemacht hat, ihm aufdrängen und meinen, es sei ja einfacher. Und das war ganz schlimm. Das ist er immer umgekehrt und hat sich die Hände aufgeschlagen. Also es war offensichtlich, dann auch, als wir zurückgekommen für einen Arzt. Jetzt müssen wir weiter schauen und müssen einen Neurolog
beiziehen. 1986, hat man denn die Krankheit als Krankheit schon gekannt?
Ich denke, Fachleute haben das schon gekannt. Aber in der Bevölkerung ist, und gerade, oder man hat ja dann eben Alzheimer gesagt, man hat ja noch nicht von Demenzen geredet, heute weiss man viel, viel mehr darüber. Aber Alzheimer hat man in der Bevölkerung nicht gekannt. Ich habe das Wort auch nicht gehört. Als ich das an der Diagnose habe gehört habe, was ist echt das? Also ich meine, das sei als Alzheimer, oder? Mit Alter, ja. Denke ich, man ist doch nicht alt.
Ja, also ich habe mich auf der Internetseite ein bisschen schlau gemacht und gelesen, es hat 50 verschiedene Demenzarten und Alzheimer ist eins davon.
Ja, die grösste,
und,
ja.
Und ich sehe keinen effektiv, glaube ich, noch nicht so lange. Die Jahrzahl habe ich schon wieder vergessen. Das ist, glaube ich, 76 oder so. Kann das sein, oder? 1976.
Wo?
Wo das Alzheimer entdeckt ist worden.
Nein, 1906 hat der Herr Alzheimer, Alois Alzheimer, hat das dann beschrieben. Auch, interessanterweise, an einer jungen Patientin. Also jung, eben so in den mittleren Lebensjahren. Mhm. Und nachher ist das irgendwie, ja, es ist beschrieben gewesen, aber es ist wahrscheinlich nie zu einem Problem, ich sage es jetzt mal so, worden. Es ist wie so ein bisschen Vergessenheit geraten.
Mittlerweile gibt es über 100'000 Leute in der Schweiz, die an Alzheimer erkrankt sind, in verschiedenen Stadien. Ja. Was ist denn Alzheimer? Was ist das eigentlich? Was passiert?
Das ist eine schwierige Frage. Also, es ist wirklich schwierig. Weil eben, Alzheimer ist ja eine Form von Demenz, oder? Und Demenz,
also Demenz ist der Oberbegriff
und Alzheimer ist die grösste Form von Demenz und bei Alzheimer sterben Nervenzellen ab im Hirn. Und man weiss einfach nicht, warum, man kann es auch nicht stoppen. Und man forscht und hat immer wieder das Gefühl, jetzt haben wir ein Fädeli, oder? Und merkt nachher, ah nein, es ist halt gleich nicht das. Also im Prinzip weiss man über Alzheimer ursächlich wenig. Dann gibt es die anderen Demenzformen, die man weiss, wo man sagt, das sind so Multi-Infarkt-Demenzen, also wo es viele kleine Schläge gibt im Hirn, ja so, da kann man sagen, okay, da weiss man, was es ist. Aber dagegen machen kann man auch nichts. Man kann nicht sagen, nichts. Man kann es heute behandeln mit Medikamenten oder so ein bisschen stabilisieren, aber sicher nicht heilen.
Ihr habt erzählt, dass lang bevor die Diagnose von eurem Mann da war, ist er euch heige Mama gesagt.
Ja. Heute kann man ja Demenzen in einem frühen Stadium schon diagnostizieren. Und wir als Familie, wir haben das frühe Stadium gar nicht bewusst erlebt. Wir haben einfach die Veränderungen gesehen und wir haben gesehen, wie er sich zurückgezogen hat, wie er auch, also es war mein Gefühl, weniger Verantwortung hat übernommen und eben auch, wie er dann angefangen hat, mir Mama zu sagen. Und wenn Kinder etwas von ihm wollen oder zu ihm gegangen sind, hat er dann gesagt, geht zur Mama. Unsere Mama weiss doch alles so gut. Also das ist für mich, das gruselt mich heute noch. Oder? Wenn ich an das Gefühl zurückdenke, das ich dort hatte, wieso sagt er mir jetzt Mama und wo schiebt er mich jetzt in eine Rolle rein, die ich eigentlich gar nicht will?
Also seine Mutter, sie.
Ja.
Daniel Klausen, wenn ihr das alles gehört, was löst das in euch aus?
Also, mir erinnert es an Also, ich suche dort immer, wo ist das Positive in diesen Geschichten? Also, mir kommt mir Aikido-Lehrer in den Sinn. Ich habe lange Aikido gemacht, wo ein Lehrer kam, der plötzlich auch von seiner Frau plötzlich nur noch von Mami hat erzählt. Und er ist auch, hat auch die Demenz gehabt. Weil das haben wir schlussendlich gemerkt daran, dass er eine Übung hat gezeigt, dann eine andere. Und dann hat er gezeigt, oh, jetzt zeige ich noch etwas ganz Neues. Und dann hat er die erste wieder gezeigt. Und so hat man das festgestellt. Aber er hat mit dem eigentlich einen Umgang gefunden. Und ich habe das Gefühl, er ist sehr glücklich dabei. Er hat das so wahrgenommen. Und wie ist das gewesen bei euch? Also, schlussendlich nimmt man das wahr, dass das stattfindet, dass da ist. Und wie seid ihr dann umgegangen? Ist das nur schwer gewesen oder hat er so eine Leichtigkeit bekommen, irgendwann ist wieder?
Es ist ja über 13 Jahre gegangen. Ich habe, so in der Retrospektive sage ich auch immer, das war eigentlich meine Chance gewesen. Ich habe lange Zeit, also von der Diagnose an ist es über 13 Jahre gegangen. Ich hatte Zeit gehabt, alles, was ich am Anfang habe, wirklich im Atem, weil ich nichts gewusst habe über die Krankheit oder überhaupt nicht gewusst habe, dass er krank ist.
Das heisst, ihr seid ungeduldig gewesen, ja, sicher,
und habe Vorwürfe gemacht und bin auch keine gute Ehefrau mehr gewesen. Ich habe mich auch von ihm zurückgezogen, weil ich das Gefühl hatte, was läuft denn da eigentlich ab und so. Und ich habe nachher die Chance gehabt, das wieder gut zu machen. Also das ist etwas sicher. Und was ich gemerkt habe, was für ihn ist gut war, ist, von denen weg haben wir wirklich einen zufriedenen, guten Umgang können haben miteinander, ist schon dann gewesen, als ich in die Mutterrolle hineinschleifen konnte. Ihm das geben, was er gebraucht hat. Aber das kann ich Ihnen sagen. Das ist ein paar Jahre gegangen. Mhm. Und vorher haben wir es gemanagt und es ist gut gegangen. Wir haben geschaut, Situationen zu vermeiden, oder? Aber so richtig wohl miteinander ist es erst dann gewesen. Und das ist wirklich ein paar Jahre gegangen.
Der hat sehr eindrücklich erzählt, dass ihr habt begriffen, was er braucht, wo ihr mal am Morgen habt gehört, da oben im Badezimmer.
Ja, ja. Das ist recht kurz nach der Diagnose hat das angefangen, ich musste ihn schicken, sich zu waschen, dann schon. Das hat mich schon erstaunt. Und ja, wenn man bedenkt, dass er 2-3 Monate vorher noch geschafft hat. Und nachher, kaum war er im Badzimmer, hat er wirklich angefangen zu toben und schreien. Und das hat mir Angst gemacht. Er war ein grosser, kräftiger Mann. Und ich habe ihn so nie gekannt. Er ist nie laut geworden früher. Und ich bin geflochen. Es ist ein Beispiel, das ich übrigens sehr viel erzähle, weil es für mich wirklich ein Schlüsselerlebnis ist und weil es mich nachher weitergebracht hat. Und das ist über ein paar Wochen so gegangen. Ich habe oben und unten und auf der Seite im Haus informiert, dass er krank sei und dass das drum so laut sei. Und ich habe dann auch gemerkt, dass das immer gleich abläuft und habe dann meine Angst ein bisschen verloren, weil ich gedacht habe, wenn er dann zum Badzimmer rauskommt, möge er nicht mehr. Ich sage jetzt möge, das ist nicht so ein Ausdruck, so ein Berner Ausdruck, der mir sonst nicht so ist, aber es war wirklich so gewesen. Und dann habe ich die Angst so ein bisschen verloren und einmal am Morgen habe ich meinen Finger geschnitten und musste in das Badzimmer rein, weil ich Pflaster gebraucht habe. Und dann steht der Mann vor einem leeren Brünneli, also kein Wasser drin, hat in der einen Hand das Zahnbürstchen, in der anderen Hand das Rasierwasser also, und hat das so in die Luft und schreit in den Spiegel rein. Und wo ich das so sehe, und ich habe ihn ja dann von hinten gesehen und gleichzeitig im Spiegel, wo ich das dort so sehe, habe ich gedacht, mein Gott, was hast du ihm jetzt während Wochen angetan? Er weiss überhaupt nicht, wieso du ihn ins Badzimmer hineinschickst. Und was er dort soll. Also das, an dem habe ich so viel noch erklärt. Und denke, das ist es, oder? Das ist es, was er hat. Er kann sein Leben nicht mehr selber managen. Das habe ich vorher wie nicht.
Aber das ist auch wahnsinnig schwierig, sich vorzustellen, dass er nicht weiss, was man in einem Badzimmer macht. Woher soll ich das wissen, wenn ich die Krankheitssymptome nicht genau studiert habe?
Ja. Und das hat es dann wirklich auch nicht gegeben. Man hat keine Möglichkeit gehabt, im 86. Mit der Diagnose zusammen habe ich einfach die Information bekommen, so lange wie möglich daheim, das ist das Beste. Die beschäftigen daheim. Und wenn ich im Diktionär anschaue, ist unter Demenz, dort habe ich den unter Demenz anschauen, ist gestanden, erworbener Schwachsinn oder Wahnsinn. Und das war mein Bild dann von dieser Krankheit, die mein Mann hat. Und ich musste zuerst erleben, was ist es überhaupt, und herausfinden, was ist denn die Krankheit. Weil mit diesen Wörtern konnte ich nichts anfangen. Die haben nur Angst gemacht.
Ihr hört es persönlich auf DLS1 aus dem Foyer vom Stadttheater Bern. Ihr habt jetzt gerade die Ruth Ritter-Rauch gehört. Sie ist Fachfrau für Alzheimer. Und mein anderer Gast ist der Daniel Gloser. Er ist Geschäftsführer vom Dachverband der Bauteilbörse in der Schweiz. Daniel Gloser, euer grosses Lebensthema ist, wie soll ich sagen, Bauteilbörse ist vielleicht ein bisschen blöd, aber so, dass der Kreislauf vom Material, dass es Sachen gibt, wo Leute fortschiessen und ihr findet, nein, das hat noch einen Wert.
Ja, das ist sicher mein grosses Thema, also der ganze Lebenszyklus, wo mir denkt, wir haben eine Gesellschaft, die immer mehr ein Einwegsystem ist. Obwohl wir zwar rezyklieren und wir tun alle unsere Flaschen, unsere PET-Flaschen fort, aber wir machen das alle in einem schlechten Gewissen. Und zwar, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen schauen, dass wir die Umwelt nicht noch ganz zerstören. Und dort ist mein Thema eigentlich schon viel mehr auch das Übergeordnete. Was ist denn das Leben überhaupt, wo wir drinnen stecken? Und ich komme eigentlich auf den Lebenszyklus. Also, dass es etwas ist, wo wir haben zwar eine Geburt und einen Tod, aber das ist eigentlich sehr nah zusammen. Das habe ich auch erlebt, persönlich auch, wie nah zusammen das schlussendlich ist. Und das ist nicht ein A, und hier werden wir geboren, und dort einen ganz weiten Weg ist dann mal der Tod. Sondern woher das wir kommen, ist genauso rätselhaft, wie woher das wir gehen.
Was habt ihr erlebt?
Also ich habe mal wirklich einen Tod und eine Geburt von anderen Personen innerhalb von 3 Tagen erlebt. Und die Ruhe von dieser Person, das war die Mutter von meinem Schwager, die einfach gegangen ist, das langsam Abschied nicht dürfen gehen. Wir haben nicht lange lebensverlängernde Massnahmen gemacht, sondern sie dürfen gehen. Und die Ruhe, die dort drin ist, hat mich an die Ruhe erinnert, die ich in dem Säugling hatte, von Freunden, die ich auf dem Arm hatte. Das ist genau die gleiche, ich kann dem vielleicht sagen, Ewigkeit oder was auch immer, wo das herkommt und hergeht. Und das ist in dem Sinn für mich das übergeordnete Thema oder für mich das, was mich zieht, wo ich Freude habe dran. Und ich denke, also jetzt für auf die gebrauchten Bauteile zurückzukommen, wir sagen immer, alles, was neu ist, ist toll. Aber für mich hat neu gar keinen Wert, weil etwas, was neu ist, ist mal nur neu. Das hat noch gar keine Geschichte.
Also aber es ist funktional, ja. Es ist schön. Also eine schöne Lavabo-Armatur, eine neue, schöne, das ist auch etwas Schönes.
Das ist sehr toll, ja. Aber wirklich, der Wert bekommt sie nachher durch Geschichten, die ich an diesem Lavabo erlebe, die ich an diesem Hahn überkomme. Also das Abwäschen mit euren Kindern, oder, wo haben die abgewaschen an diesem Trog, das ist nicht das Wertvolle von dieser Armatur und nicht die Armatur an und für sich. Und wir denken, wir haben zum Teil erstellen wir Gebäude, die gar nicht alt werden können, die gar keine Geschichte mehr überkommen können. Heutzutage.
Wenn ich mir vorstelle, jetzt wird ein Haus renoviert und dann steht dort unten ein Schuttmodul und die schmeissen mal kräftig alles ab und da hat es WC drinnen und Lavabo. Ehrlich gesagt, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich dort gerne ein WC rausnehme und sage, das brauche ich jetzt noch, das ist ja noch fast neu. Aber genau das machen die ja, oder?
Ja, das geht's. Also das machen die 15 Bauteilbörsen, die es in der Schweiz gibt. Und übrigens ist das nur ein Teil. Der andere Teil ist nachher noch, dass die 15 Bauteilbörsen etwa 400 Arbeitsplätze bereitstellen für Leute, die ausgesteuert sind und langzeitarbeitslose sind, weil muss man subventioniert machen, die Arbeit, das kann man nicht zahlen. Sonst müsste ich für so ein Bründchen mehr zahlen als im Heim und Hobby. Und, also es ist eine Aufwertung von vielen Sachen. Es ist nicht nur vom Material, das die Schubmode geht, sondern auch von, ich sage jetzt mal, das ist böse, aber unser gesellschaftlicher Abfall, das heisst, all die Leute, die keine Arbeit mehr haben, wo man nachher an den Rand rausdrängt, die bevormundet werden, die befürsorgt werden. Ausgesteuerte Leute. Und dabei haben sie einfach keine Arbeit mehr. Das ist eigentlich alles. Also die wollen wieder arbeiten. Und das ist nachher nicht die Möglichkeit, die sie in der Börse noch bekommen.
Also quasi die Kooperation mit dem RAF, also wo...
Ja, und mit den Gemeinden, mit also den Gemeinden, mit den Sozialämtern.
Ist
ja,
schon ein wesentlicher Teil. Jetzt zurück eben zu den Bauteilen. Jetzt angenommen, es geht da so ein Klo in die Schubmulde. Was ist denn?
Also ich kann euch echt da... Ich habe ja 7 Jahre lang zuerst die Bauteilbörse zu Bern selber geführt. Und da habe ich wunderschöne Geschichten erlebt. Zum Beispiel ein Ehepaar, das kommt, also ich habe den Verkauf gemacht, bei denen Lager gestanden, und ein Ehepaar sucht sich Bauteile, es ist um Parkett gegangen, dann kommen sie zu der WC, und dann sagt sie, nein, das kommt gar nicht in Frage, das ist grusig. Und dann sage ich dir, aber in jedem Hotel sitzt ihr auf einem gebrauchten WC.
Ja, das ist etwas sie, anderes.
Nein.
Super putzt du, nichts.
Weisst du, eben nichts anderes, im Gegenteil. Das WC, das ich bei Bauteilbörsen war, ist durch ein ganzes Entkalkungsbad gegangen. Also es ist sicher wieder wie neu. Und das heisst, das sind ja eben das sind auch die Vorstellung, die man hat als Mensch. Oder? Man denkt, nein, das ist ja grusig, das braucht ein Zeug. Und das geht dann auch wieder in die Region rein, wo alles, wo am Rand draussen ist oder gebraucht ist und eben zum Beispiel kranke Menschen, wie jetzt bei euch, Frau Ritter, wo man dann sagt, das hat keinen Wert mehr. Und ich denke, das ist für mich ganz wichtig, dass man sieht, ja, die Sachen haben eben ihren Wert. Das sind nur unsere Bilder, die uns dort hindern, die Werte zu sehen.
Also. Frau Ritter, vom Wert von der Krankheit, kann man so etwas sagen?
Mir ist einfach so ihr Wahlspruch oder ihr Credo, oder, kommt mir da in den Sinn. Also wir reden nicht von Abfall, wir reden von Ressourcen, oder Sie sagen es, glaube ich, umgekehrt. Wir reden,
ist so,
oder? Und als ich das auch gehört habe, wo Sie mir gesagt haben, kommt der Herr Glauser mit dem Wahlspruch, habe ich gesagt, ja, das passt eigentlich.
Das also es passt. Gibt keinen Abfall, es gibt es nur gibt, Ressourcen.
Ja, und ich denke, gerade in der heutigen Zeit, wo man anfängt zu diskutieren, welchen Wert Menschenleben noch haben, welchen Wert kranke Menschen noch haben, oder auch darüber diskutiert, über Sterbehilfe wenn jemand die Diagnose Alzheimer hat oder Demenz hat, denke ich, müssen wir schon aufpassen, wie wir reden über den Wert des Lebens von jemand anderem. Weil ich, und der Sinn des Lebens von jemand anderem, ich bin der Überzeugung, dass der Sinn von meinem Leben kann nur ich meinem Leben geben und bestimmen, was es ist. Und wir dürfen nicht über den Sinn vom Leben von anderen Menschen bestimmen. Da bin ich einfach voll der Überzeugung. Und darum sind so Diskussionen schwierig. Für mich hat jedes Leben einen Sinn. Auch wenn es ein krankes Leben ist oder ein behindertes Leben, auch wenn es schwierig wird für die Umgebung. Es strahlt etwas aus und man kann auch, es ist so, man kann auch daran wachsen. Es kann einen prägen.
Ein krankes Leben gibt viel Arbeit. Wenn ihr einen kranken Mensch pflegt, der 13 Jahre lang euren Mann pflegt, das ist so anstrengend. Ihr müsst so viel von euren Bedürfnissen zurückstellen und sagen, gut, ich mache. Das ist wahnsinnig anspruchsvoll.
Für mich gibt es ein Ja, aber. Das heisst, das habe ich dann bald auch gemerkt und ich habe es vor allem auch gemerkt, ich bin so ein bisschen in einer Spezialsituation gewesen, weil ja da noch Kinder da waren. Und ich habe bald gemerkt, ich kann nicht nur schauen, dass es meinem Mann gut geht, sondern es ist auch wichtig, dass die zwei Mädchen einigermaßen in dem ganzen Gefüge innen wirklich es könnte gut haben. Und das hat bedeutet, dass ich nicht allein und immer für meinen Mann gesorgt habe, sondern bereits im August von dem Jahr 1986 Gelegenheit genutzt habe, wo mir eine Kollegin gesagt hat, es gäbe eine Tagesklinik hier in Bern, in den wirklich gegen seinen ganz klaren Widerstand, habe 2-mal in der Woche dort in der Tagesklinik abgegeben. Und dann einfach von morgen um 9 Uhr bis am Nachmittag um 4 Uhr. Und ich konnte es dann so einrichten, dass die Mädchen dann immer eins von denen, an einem von diesen Tagen am Nachmittag frei hatten, dass wir ein bisschen Zeit noch hatten füreinander. Ich habe das gemerkt. Ich muss schauen, dass es uns allen gut geht, sonst gibt das eine absolute Katastrophe.
Also mir kommt einfach in den Sinn, das hat ja mit Würde zu tun, oder Wertschätzung und Würde eigentlich auch im eigenen Leben gegenüber. Ihr hättet innen können ins Heim tun, oder damit ihr wieder auch für euch den Raum hattet.
Ja. Was ich schon auch, ich denke, irgendwo dann klar entschieden habe. In dieser Zeit haben ja auch rundum hat niemand gewusst, was das ist, oder die Krankheit. Und da habe ich ganz viele so Botschaften gekriegt, das kannst du nicht machen, kannst den Mann nicht daheim behalten, du musst den wirklich so hergeben, das ist für die Kinder nicht gut, das darfst du nicht, oder? Und ich bin allein mit dem und ich weiss auch, ich hatte auch keine Möglichkeit gehabt, ihn irgendwo abzugeben. Also ich hatte das gemerkt, als ich probiert habe, Ferien zu machen. Er war überall zu jung gewesen. Oder? Für den,
es gibt eine Alterslimite, wo man muss ein gewisses Alter haben, für dort herzukommen.
Ich hatte gar nicht die Möglichkeit gehabt, ihn zu geben, aber es wäre mir auch nicht in den Sinn gekommen. Ich habe wirklich gedacht, wir sind eine Familie und solange wir das miteinander können, durchziehen, kann ich doch jetzt nicht einfach meinen Mann abschieben, in Anführungszeichen. Weil es ist nicht, wenn es ein überleitender Entschluss ist und wenn man zum Ding kommt, jetzt kann ich wirklich nicht mehr. Eben im Sinn von dem, oder? Ich bin auch jemand. Und wenn es mir schlecht geht, dann kann es dem kranken Mensch auch nicht gut gehen. Also ist es ein wohlerwogener Entscheid, ihn ins Heim zu geben. Für das bin ich sehr. Aber von außen gedrängt zu werden, nur weil man das nicht kann, von Leuten, die keine Ahnung haben, was es ist, das kann es nicht sein. Und so haben wir wirklich uns so eingerichtet. Und die Mädchen sind da drin hineingewachsen, auch. Muss ich sagen, und sie hat mir schon nach einem Jahr haben sie gesagt, der Papi schläft ja immer am Abend, wenn du ihn ins Bett tust. Oder? Also sie haben dann eben ins Bett tust, schon das, oder? Schläft ja immer am Abend. Du kannst schon singen, weil ich mir gewünscht, ich könnte Gemischtchor Bümplitz. Es gibt ihn leider nicht mehr. Aber es war meine Rettung, der Gemischtchor Bümplitz.
Tanja Gloser, ihr habt hier eine Band.
Ja.
Ihr habt einen kleinen gemischten Chor in eurer Siedlung, wo ihr lebt.
Genau.
In Mittelhäusern?
Die heissen Nachbars, wo wir sie schliesslich Nachbarn. Genau. Das ist für mich eine ganz so eine wertvolle Sache. Und zwar auch dort haben wir eigentlich so das Thema, es gibt wahnsinnig viele Bands, die über die junge, euphorische Liebe reden oder über die jungen, dramatischen Trennungen und so weiter. Aber über eigentlich das Alter, wo wir drinnen sind, mit Kindern, die in die Schule gehen, die 10 sind und der ganze, das alles, was wir organisieren müssen, darum umorganisieren, dass das alles funktioniert. Wo ist dort, das sind so ein bisschen unsere Themen. Also wir haben zum Beispiel ein Stück ist Möbelstück, heisst das. Und das ist so, man fühlt sich schon ein bisschen abgewetzt und schon ein bisschen fehl am Platz. Aber schlussendlich ist man da und ist eben etwas Wertvolles.
Die leben in dieser Strasse Wey, das ist eine Siedlung. Und wenn man dort reinkommt, sind so rundum die Häusle. Und mit drin ist ein grosser Platz, wo Kinder spielen, und es ist sehr idyllisch. Und die Leute sind sehr sympathisch. Und es kommt mir gleich ein bisschen entgegen. Es ist einfach ein bisschen ein Soziotop. Es sind alle ein bisschen gleich. Wieso wohnt ihr dort?
Es ist eine Plattform, und zwar in einem Quartier wie jedes andere noch, wo man aber vielleicht weniger, oder wo man eine Infrastruktur hat, wo man nicht lang muss suchen. Man hat eben den Platz, man hat ein Gemeinschaftshaus. Wenn ich zum Beispiel Bull spielen will, dann kann ich am Freitagabend raus und dann jetzt ein paar, die Bull spielen. Also ich muss nicht nur in Zug, ins Tram und so weiter. Es ist vielleicht auch sehr bequem. Aber auch dort hat es eigentlich Menschen aus jeder Gattung, es ist wie jedem Quartier auch, wo man mit denen hat man Probleme, mit anderen nicht, den sieht man, den nicht, zu denen hat man einen Draht, zu anderen nicht, die findet man eher, ja, müsste jetzt nicht unbedingt haben, das gibt es ja alles, überall auch. Und von dem her ist es nicht besonders anders als ein Quartier. Die Soziotop stimmt vielleicht schon, die Insel stimmt vielleicht schon, es ist wie ein ausgelagertes Stadtquartier, kann man sagen. Es ist eigentlich auf dem Land, aber trotzdem sind alle, die dort leben, kommen aus der Lorraine und aus dem Breiten Rhein und aus der Längasse und so.
Ich möchte nochmal auf die Bauteilbörse zurückkommen. Wie kommt man denn an die Teile her eigentlich?
Also die Bauteilbörse funktionieren so, dass die meisten Leute, also viele kennen sie immer noch nicht, aber die meisten Leute melden sich bei der Bauteilbörse, sagen, wir haben einen Umbau, das können Architekten sein, das können aber auch Private sein, die sagen, wir haben eine alte Küche, was sollen wir damit machen? Wir haben das Gefühl, die kann man noch brauchen und dann schaut man das an. Und viele bringen ihre Sachen auch direkt in die Bauteilbörse. Dann gibt es aber sogar, jetzt sind es sich langsam auf entwickeln, wir merken, wir sind langsam nicht mehr nur so ein Randgebiet, sondern es fängt auch grössere Sachen, grössere Geschichten anfangen laufen, wo man ganze Rückbaukonzepte jetzt probiert umzusetzen mit Exporten ins Ausland, also nach Osteuropa und so. Und man merkt, eigentlich macht ja das Sinn, eben braucht die Sachen zu brauchen.
Jetzt kann man im Internet schauen, man kann dort Dächer, Böden, Badwannen, Füssli-Badwannen kann man dort bekommen, Garteneinrichtungen, alles, ganze Bäckereieinrichtungen kann man bekommen. Es ist ein unglaublich reiches Angebot.
Ja, und zwar ist, also das Bauteil ist eigentlich alles, was ich aus einem Bau, also zum Beispiel hier jetzt in diesem Foyer, könnte man sagen, das Parkett kann man brauchen, die Fenstertüren kann man brauchen,
gut, die Stuckatur.
Ja,
also Lampen nehmen wir auch, die sind ja sehr schön.
Wir nehmen es nicht mit, die Lampen können
sie wir brauchen. Sie sind so Luster, so glänzige Luster, ja, das ist
also alles, was man kann direkt rausnehmen und wieder kann verwenden, das heisst aufbereiten und wieder kann verwenden, das sind Bauteile. Und das, was man zuerst muss vermüllen, zum Beispiel Beton, das sind Baustoffe, das machen wir nicht, sondern einfach Bauteile.
Was wäre das Stück, das ihr einfach gerne würdet finden mal in einer Bauteilbörse? Euer Lieblingsstück?
Das Lieblingsstück, das steht bei uns im Garten, das ist unsere Füssli-Badwanne, das ist unser Swimmingpool. Dem kann man das Lieblingsstück schon fast sagen, das hat vor allem eine schöne Geschichte. Also das hat Janis... habe ich geschenkt bekommen von einem Teilnehmer, der es eigentlich gewonnen hat in einem Wettbewerb.
Ruth Ritter-Rauch, wir kommen schon zum Schluss von der Sendung. Was ist das, was ihr euch wünscht für euer junges Alter, das jetzt gleich mal anfängt, und vielleicht auch für euer späten Alter? Was ist das Wichtigste?
Das Wichtigste, es ist so... Ja, es ist schwierig zu sagen, das Wichtigste. Ich möchte so lange wie möglich so können weiterleben und auch weiter funktionieren, wie ich das heute kann. Ich weiss und bin mir bewusst, dass ich müsste etwas dafür tun.
Müsste?
Müsste. Sehr viel Bewegung, sehr viel frische Luft. Gesunde Ernährung.
Was ist schon gesund?
Oder? Okay. Also, alles, was wir alle wissen, was wir sollten. Und vielleicht zu wenig Zeit haben dafür. Und ich bin jetzt im Moment wirklich am Abbauen von meiner vielen Arbeit, die ich jetzt die letzten 25 Jahre geleistet habe.
Die machen Beratungen, Vorträge.
Ja, und schreiben viel, machen viel Konzeptarbeit und so. Und probieren das nachher, was ich abbaue, umzusetzen in Bewegung.
In Bewegung zu bleiben.
Ja.
Aber auch da ist doch das Wichtigste, dass wir es nicht machen im schlechten Gewissen, oder?
Ja.
Sondern dass wir Freude daran haben.
Ja.
Dass wir mit einem guten Gewissen bleiben sitzen.
Zum Beispiel.
Daniel Glaser, was macht ihr heute Nachmittag?
Heute Nachmittag... war sicher aufspannen, aber nicht packen, für auf Wien zu gehen. Wir gehen ein paar Tage auf Wien und können dort in der Wohnung wohnen, wo ich mich sehr darauf freue, dass wir das mal anschauen können, Wien.
Schön. Merci vielmals, dass ihr da seid, Ruth Ritter-Rauch und Daniel Glaser.
Merci. Danke.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.